Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir heute an Heiligabend. Ich will euch mit hineinnehmen in die Weihnachtsgeschichte natürlich. Und ja, das Ganze soll ein bisschen unter dem Thema stehen, wie Josef Weihnachten erlebte. Als ich mir so Gedanken gemacht habe, über was predigt man denn an Heiligabend, fragt sich jetzt der eine oder andere, ja, ist ja eigentlich klar, das ist jetzt als Pastor ja nicht so das Ding, da ist der Text ja vorgegeben. Aber man überlegt sich ja, man hat ja schon öfters an Weihnachten gepredigt, was nimmt man sich denn jetzt heraus? Nimmt man einfach die Predigt von letzten Jahr und schaut, ob es jemand merkt? Oder über was predigt man? Und ich habe so gemerkt, ich habe schon über Maria gepredigt, über Jesus natürlich, auch schon über die Hirten, aber Josef fällt irgendwie so ein bisschen hinten runter. Eigentlich eine Hauptfigur, aber wenig betrachtet. Vielleicht liegt es daran, dass die Weihnachtsgeschichte so ganz klassischerweise immer aus dem Lukas-Evangelium gelesen wird. Die klingt ein bisschen romantischer da als im Matthäus. Vielleicht ist das der Grund. Wir wollen gemeinsam einmal die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte im Matthäus lesen, in Kapitel 1. Dürft ihr gerne mitlesen, was dort über Jesus berichtet wird. Matthäus 1, ab Vers 18 bis Vers 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ja, die Erzählung von Matthäus, die hat einen ganz anderen Fokus als das, was wir in Lukas lesen. Und vielleicht ist das auch der Grund. In dem Text geht es um Jungfrauengeburt und darum, dass Maria und Josef miteinander geschlafen haben oder nicht, das sind vielleicht keine so Geschichten, die man Weihnachten erzählt. Man denkt vielleicht, Weihnachten und Sex, das gehört nicht zusammen, das passt irgendwie nicht. Deshalb lässt man es vielleicht besser weg und den Kindern kann man auch besser die andere Geschichte erzählen. Aber es steckt viel in dieser Geschichte drin, auch wenn der Fokus etwas ungewöhnlich ist. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es geht in dieser Geschichte vor allem darum, was vor Weihnachten passiert ist. Ja, das war früher genauso wie heute. Ein Kind braucht circa 9 Monate, bis es dann entwickelt ist. Das war bei Jesus nicht anders. Und deshalb wird hier vor allem berichtet, was vorher passiert ist. Und das soll auch heute der Fokus sein. Und Josef steht hier ja im Mittelpunkt. Und wenn man sich die Geschichte in Lukas anschaut, dann geht es vor allem um Maria. Und erstaunlich ist, was da steht. Maria bekommt auch von einem Engel gesagt, dass sie schwanger ist und dass das Kind vom Heiligen Geist ist. Und ihre Verwandte Elisabeth, die erwartet auch ein Kind, das bekommt sie auch gesagt. Dann rennt die dahin und die freuen sich alle. Und man kann sich das richtig vorstellen, die Frauen sind zusammen und beide sind schwanger, alle freuen sich. Zacharias ist stumm, wäre wahrscheinlich eh nicht zu Wort gekommen. Konnte nichts sagen, auch er hatte eine Erscheinung, ein Engel Gottes hat ihm gesagt, was passieren wird, da ging es richtig ab, ja, da war richtig was los und geistlich gesehen ging es da richtig vorwärts und weiß nicht, was mit Josef war, der stand vielleicht in seiner Werkstatt und war gerade einen Dachstuhl am Zimmern War ja Zimmermann, aber irgendwie hat er da nichts von mitbekommen, wie man augenscheinlich in der Erzählung von Matthäus sieht. Und weißt du, vielleicht ist es heute manchmal auch noch so, bei den Frauen geht es geistlich ab und die Männer stehen in der Werkstatt und kriegen nichts mit. Manchmal habe ich auch heute so den Eindruck, dass die Frauen uns da manchmal voraus sind. Und da habe ich mich so gefragt, wer braucht es denn Josef eigentlich? Also, ich sag mal einfach so, Jesus, auch das, was vorausgesagt wurde in Jesaja, da steht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Da steht nichts von dem Josef, da steht nichts von dem Vater. Und wenn Jesus Christus Gottes Sohn ist, für was braucht er dann einen Vater auf dieser Welt? Für was braucht es Josef, der eigentlich überhaupt nicht der Vater von Jesus ist, biologisch gesehen? Und ich habe mich so gefragt, wäre es nicht einfacher gewesen, Maria hätte gar nicht geheiratet, wäre als Jungfrau schwanger geworden, da wäre auch gar nicht so die Frage aufkommen, ja, wie war das jetzt wirklich? Und es wäre vielleicht noch deutlicher geworden, ja, dieses Kind ist wirklich von Gott. Gott hat irgendwie einen anderen Weg gewählt. Und Josef ist so ein bisschen die tragische Figur in der Geschichte. Weil Josef musste ja davon ausgehen, dass seine Frau ihn betrogen hat. Also es gab ja für ihn überhaupt keine andere Erklärung. Für Maria war es klar, wenn du mit jemandem geschlafen hast, dann weißt du das meistens. Und die wusste, da war nichts und ich bin schwanger. Also irgendwie ist das seltsam. Aber für Josef, der hatte diesen Blick ja überhaupt gar nicht. Also der war irgendwie völlig außen vor. Und das, was er dann so mitbekommen hat, das war wirklich eine Katastrophe. Noch viel mehr für Maria als für Josef. Und erstaunlicherweise ist, wie Josef sich hier verhält. Weil Maria hätte nach geltendem Recht gesteinigt werden müssen, wenn sie ihn wirklich betrogen hätte. Das war damals noch geltendes Recht und auch, das wurde auch teilweise noch durchgeführt. Und selbst wenn Maria nicht gesteinigt worden wäre, wäre sie zumindest ihr Leben lang geächtet und auf sie hätte ein Schicksal, ein Leben in Elend und Armut gewartet. All das war wahrscheinlich so in Josefs Kopf. Nicht viel Besinnlichkeit und Weihnachtsstimmung, sondern für Josef war das eine Katastrophe mit dem Wissensstand, den er zu dieser Zeit hatte. Und da ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass er überlegt, ja, wie löse ich das denn jetzt? Natürlich, meine Frau hat mich betrogen, jetzt schauen wir mal, wie wir aus der Sache rauskommen, beziehungsweise gab es keinen wirklichen Ausweg. Deshalb hat er auch vielleicht überlegt und sie noch nicht gleich verlassen, weil selbst wenn er sie stillschweigend verlassen hätte, so wie es da steht, also ohne Angabe von Gründen, da wäre er niemals mit durchgekommen, beziehungsweise Maria niemals mit durchgekommen. Also so oder so wäre es für Maria katastrophal gewesen und erstaunlicherweise schützt Josef Maria noch, stellt sich vor sie, obwohl er davon ausgeht, dass sie ihn betrogen hat. Und ich stelle mir vor, wie Josef eine schlaflose Nacht nach der anderen hat. Und vielleicht in einer dieser schlaflosen Nächte erscheint ihm ein Engel, der Engel des Herrn. Und er sagt ihm ganz einfach so unvermittelt, Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Das Kind, was sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und Josef hört das, hört diese Verheißung, die der Engel auch noch nachschiebt und sagt, hey Josef, du sollst das eigentlich wissen als Jude und du solltest eigentlich wissen, dieser Retter ist versprochen und dieser Retter, das ist das Kind, was Jesus was deine Frau erwartet. Und dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Und Josef hört das, was Gott ihm sagt, durch den Engel des Herrn. Und ein paar Verse weiter lesen wir, er setzt es um. Als Josef aufwachte, in Vers 24, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Also es klingt jetzt hier einfach so logisch. Gut, der Engel des Herrn, das sagt uns, deine Frau ist schwanger vom Heiligen Geist und heiratet die jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob bei mir ein Engel gereicht hätte, dass ich das geglaubt hätte. Ganz ehrlich gesagt. Das ist ja nicht so etwas Alltägliches. Hier ist etwas Außergewöhnliches, was hier passiert. Wir befinden uns hier im Epizentrum der Geschichte Gottes. Hier keimt die Rettung, die von Ewigkeit her geplant war, auf. Hier manifestiert es sich bei Josef, diesem Zimmermann. Und er macht es einfach. Josef setzt es einfach um, er handelt. Und das finde ich sehr bemerkenswert, das hat mich sehr beeindruckt. Also einmal die Tatsache, wie er sich hinter seine Frau stellt, oder seine Verlobte, es war noch nicht seine Frau. Und das andere, dass er einfach sagt, ja, ich vertraue dem und setze das um. Weil mit dem, dass er das getan hat, hat er bestätigt, dass er daran glaubt, dass das der neue Retter ist. Dass er daran glaubt, dass dieses Kind vom Heiligen Geist gezeugt ist. Josef handelt. Und ich habe mich so gefragt, Josef, wie ging es ihm damit? Es gibt viele Männer in der Bibel, von denen wir lesen, oder auch Frauen, die auch eine Erscheinung hatten von einem Engel oder von irgendjemandem, der eine Botschaft von Gott hatte und dann immer wieder nochmal nachfragen mussten. Zum Beispiel Gideon. Ja, Gott schenkt mir nochmal ein Zeichen, ich glaube noch nicht, dass du das warst. Manche kennen die Geschichte vielleicht oder noch andere Geschichten, aber Josef setzt es direkt um. Und er sagt, Gott, okay, ich nehme dir das mal ab. Ich nehme dir das mal ab, was du da sagst. Und ich habe mich gefragt, wie ging es ihm dabei? Da war, glaube ich, keine weihnachtliche Stimmung, keine besinnliche Stimmung bei Josef. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Ich habe den Satz so in letzter Zeit so oft gehört, ich bin noch gar nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Und ich habe mich dann gefragt, ich weiß gar nicht, was dieser Satz bedeutet, wenn das jemand sagt. Habe aber auch nicht konkret nachgefragt, was die Leute damit eigentlich meinen, weil ich verstehe das gar nicht so richtig. Ich verstehe das von Menschen, die sich so auf Weihnachten einlassen, weil es Festtage sind, so wie es die EU vorgeschlagen hat, es ist kein Weihnachten mehr, es sind nur noch Festtage. Da kann man sagen, ja, ich bin noch nicht so in Festtagsstimmung. Aber wenn Christen dann sagen, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung, dann kann ich das nicht ganz verstehen, weil ich mich manchmal frage, warum geht es dabei? Was ist eigentlich diese Weihnachtsstimmung? Was bedeutet das eigentlich? Es sagt ja auch keiner, ich bin noch nicht in Osterstimmung oder ich bin noch nicht in Pfingststimmung oder in Himmelfahrtsstimmung. Habe ich noch nie gehört. Aber irgendwie begibt man sich an Weihnachten auf irgendwie so ein Gefühlsross irgendwie, was ich manchmal nicht ganz nachvollziehen kann. Und ich frage mich manchmal, wo kommt dieser Besinnlichkeitsgedanke her? Ich lese den nirgendwo in der Weihnachtsgeschichte, vor allem nicht bei Josef. Deshalb ist es mir so aufgefallen. Da war nichts Besinnliches bei diesem Kerl. Da war einfach nur Katastrophe. Und für Josef stellt sich an Weihnachten die Herausforderung seines Lebens. Also das war eine richtig schwierige Situation. Und ich glaube, dass Weihnachten uns auch herausfordert, genauso wie Josef. An Ostern sind wir Christen uns immer bewusst, ja, da sind wir herausgefordert, Jesus ist auferstanden, glaubst du das, dass er für deine Sünden gestorben ist? Da fühlen wir uns irgendwie herausgefordert, aber Weihnachten ist das nicht für alle Menschen, Jesus ist gekommen in diese Welt. Ja, aber die Frage ist, entscheidest du dich für ihn, so wie Josef sich für ihn entschieden hat, für seine Verlobte und für dieses Kind, was nicht von ihm war? Für Josef stellt sich die Frage, tue ich das, was ich verstanden habe, oder vertraue ich? Also handle ich, weil ich verstehe, oder weil ich vertraue? Oder wenn man das weiterführt, wenn wir immer warten, bis wir alles verstehen, dann werden wir nie vertrauen. Und Josef, der hat einfach gehandelt. Der ist aufgestanden, der Traum war vorbei, oder die Erscheinung des Engels war vorbei. Und das Erste, was er tut, ist es umzusetzen. Er heiratet Maria. Da ist kein, ja, jetzt muss ich da erstmal drüber nachdenken, Jungfrauengeburt, wie kann das funktionieren, geht das und so weiter. Es gibt viele Dinge, die können wir hinterfragen als Christen, das sollen wir auch. Aber es gibt Punkte, wo, wenn Gott Menschen rettet, da kommt unser Verstand an eine Grenze. Und ich glaube, wenn wir diesem Jesus vertrauen, diesem Kind in der Krippe, dann fordert er uns heraus, das zu tun, bevor wir verstehen. Bevor wir bis ins Letzte begreifen, was dort passiert ist. Wisst ihr, nicht nur an Ostern sind wir herausgefordert zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und dass er den Tod besiegt hat, sondern an Weihnachten beginnt diese Herausforderung schon. Warum? Weil hier steht, Jesus Christus ist vom Heiligen Geist geboren. Das ist genauso ein krasses Wunder. Das hebelt alle Naturgesetze aus, wo Gott sagt, hier ist etwas Besonderes passiert. Das wäre vielleicht mal ein Thema für die Kinder auch. Könnt ihr eure Eltern mal fragen, warum das an Weihnachten so wichtig ist, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist und was das bedeutet? Wäre mal ein anderes Gesprächsthema unter dem Weihnachtsbaum. Aber das ist entscheidend. Es ist ein entscheidendes Wunder, was genauso zu dem Leben mit Jesus gehört wie die Auferstehung. Und ich glaube, wer in seinem Leben wartet, bis er alles versteht, der wird die Wunder Gottes verpassen, die schon wieder am Geschehen sind. So war es nämlich bei Josef und Maria. Da wurde versprochen, dass dieser Retter geboren wird. Dann ging es schon wieder weiter. Sie mussten nach Bethlehem, dann keine Herberge gefunden. Dann kamen die Hirten, dann kamen die heiligen drei Könige. Einige Zeit später mussten sie nach Ägypten, wieder eine Engelserscheinung, die gesagt hat, ihr müsst weggehen, Herodes will alle Kinder umbringen, ihr müsst nach Ägypten. Also es kommt eine Verheißung, ein Wunder Gottes nach dem anderen. Und irgendwie hatte Josef wie so gefühlt, also von als Leser betrachtet, gar keine Zeit, das alles zu verarbeiten und zu hinterfragen, ja, was war das denn jetzt eigentlich? Habe ich das nur geträumt oder passiert das wirklich? Also man hat so den Eindruck, bei Josef, da überschlägt sich das Leben auf einmal. Als er sich entschieden hat, als er sich für dieses Kind, für diesen Retter, für diesen Jesus Christus entschieden hat. Und ich glaube, dass das uns als Beispiel dienen kann. Wir dürfen keine Zeit verschwenden, alles verstehen zu wollen. Und alles einordnen zu wollen in unserem Leben. Wir wollen oft alles einordnen können, um Sicherheit zu bekommen. Um zu wissen, wie ist es denn jetzt? Wie kann ich das denn jetzt verstehen? Da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern wir sollten immer weitergehen, ohne immer alles zu verstehen. Ich war die letzte Woche in den Bergen zum Trainieren, Eisklettern. Und da möchte ich mit einem Beispiel deutlich machen, was Josef erlebt hat. Dafür erkläre ich euch kurz, wie das funktioniert. Beim Eisklettern, da ist es so, dass man so gefrorene Wasserfälle hochklettert. Und ich wollte auch zur Veranschaulichung eine Schraube mitbringen, so eine Eisschraube, habe es aber leider vergessen. Und da hat man solche Eisschrauben am Gurt. Die dreht man dann ins Eis rein und hängt da das Seil ein und dann klettert man immer eins weiter. Ja, da seht ihr, der klettert gerade über die Schraube. Und wenn man so über der Schraube steht, dann ist es immer eine sehr herausfordernde Situation, weil wenn man stürzt, dann stürzt man ein ganzes Stück bis zur nächsten Schraube und noch ein Stück weiter, bis das Seil dann bremst. Und das will man eigentlich nicht beim Eisklettern. Genauso wie im Leben, man will eigentlich nicht stürzen, man will nicht hinfallen. Und entscheidend sind aber diese Zwischenpunkte, diese Sicherungspunkte, diese Eisschrauben. Man dreht die dann so ins Eis rein und klippt das Seil ein und klettert weiter. Und irgendwie muss man hoffen, ein Stück weit, dass das hält. Man kann jetzt natürlich auch an jeder Eisschraube verharren, noch 5 oder 6 Eisschrauben reindrehen, sich daran festmachen, mal ein Stück hochklettern, reinspringen, testen, hält das alles. Und dann baut man alles wieder ab und dann klettert man ein Stück weiter. Das funktioniert leider nicht. Da kommt man nämlich schnell genug voran und dann ist es schneller dunkel, wie man 5 Meter geklettert ist. Also entscheidend ist, sind immer wieder diese Sicherungspunkte. Sobald man drüber klettert, man weiß nicht genau, ob das hält. Man kann nicht alles überprüfen, man kann es nicht testen, man kann das nicht alles berechnen und ausrechnen. In der Praxis sieht das eh ganz anders aus wie in der Theorie. Und manchmal, glaube ich, ist es unser Leben genauso und Josef hat es so erlebt. Dieses Versprechen des Engels, das war wie so eine Schraube, wie so ein Versprechen. Ja, ja, Gott hält seine Versprechen, aber da muss man weitergehen, ohne immer zu verharren und zu testen. Ja, stimmt das? Kann ich darauf vertrauen? Ich weiß es nicht genau. Nein, Josef geht einfach weiter. Und da kommt schon wieder das nächste Wunder, wieder so eine Schraube. Und du weißt auch nicht, ah, hält das jetzt? Ah, ich muss aber schon wieder weiter. Ich glaube, manchmal ist unser Leben so. Als wir so am Eisklettern waren, sagt mein Freund, der Chor, sagt zu mir, oh Dave, Eisklettern wäre so schön, wenn nur das Vorsteigen nicht wäre. Also was der da gerade macht, das nennt man Vorsteigen. Also immer von einer zur nächsten Schraube. Was man auch machen kann, das haben wir letzte Woche gemacht zum Trainieren. Man bohrt dann oben zwei Löcher ins Eis rein, macht dann Strick durch und macht das Seil daran fest und dann kann man immer von oben gesichert klettern. Also man hat immer von oben das Seil. Das ist super easy, weil wenn du dann mal ausrutschst, dann sackst du so einen halben Meter nach unten, aber ist kein Problem. Dann gehst du einfach weiter. Also das ist super zum Trainieren, ja, weil dann lernt man die Technik, man lernt die Kraft und so. Aber das eigentliche Eisklettern, das funktioniert so, sonst kommt man ja nicht hoch. Man muss ja immer ein Stück weiter. Und so ist es manchmal, glaube ich, auch in unserem Leben. Man sagt, oh, lieber, wir bleiben so im Trainingsmodus. Ja, wir überprüfen mal, funktioniert das? Und man klettert dann die ganze Zeit im Top Rope, wie man das nennt, mit Seil von oben. Aber das eigentliche Leben, das ist Klettern im Vorstieg. Immer wieder vertrauen, dass das, was Gott sagt, seine Verheißungen, die er gibt, dass die eintreffen und dass die wahr sind, ohne es immer bis ins Letzte überprüfen zu können. Ich glaube, so hat es Josef erlebt. Und ich glaube, deshalb ist das Eisklettern auch eine sehr gute Illustration. Ich entschuldige mich bei meiner Mutter und Schwiegermutter, dass ihr das jetzt sehen müsst. Aber ich glaube, dass das eigentliche Leben so ist. Dass das eigentliche Leben genau so ist wie das Eisklettern. Deshalb bin ich so gerne in den Bergen unterwegs, weil ich immer wieder sehe, wie stark die Parallelen zu unserem geistlichen Leben sind. Unser geistliches Leben ist nicht einfach ein Klettern im Top Rope, immer schön und 100% gesichert und wir wissen alles und alles ist so klar. Weihnachten hat so eine unverschämte Aussage mit dieser Jungfrauengeburt, dass ich manchmal denke, wow, das ist schon, man braucht schon großes Vertrauen. Man muss diesem Gott wirklich vertrauen. Aber bis ins Letzte weiß man es nie. Man kann es nicht bis ins Letzte testen. Das Einzige, was wir tun können, ist Vertrauen und losklettern und weiterklettern. Deshalb glaube ich, dass Eisklettern mehr wie das richtige Leben ist. Und unser Sicherheitsbedürfnis uns heute manchmal immer wieder was Falsches vorgaukelt. Wir denken immer, unser Leben ist so sicher und wir leben in dieser Illusion der Sicherheit. Und Josef wurde immer wieder dazu gezwungen, da auszubrechen. Genau, so sieht das dann aus. Da habe ich noch ein Bild. So sieht das dann aus, wenn man im Nachstieg klettert. Alles super schön, safe. Keine Herausforderung. Deshalb glaube ich, um zu diesem Weihnachtsstimmungsthema nochmal zurückzukommen, wir brauchen keine Weihnachtsstimmung. Wir brauchen eine Weihnachtsgesinnung. Wir brauchen eine Haltung zu Weihnachten. Wir brauchen nicht das richtige Feeling, nicht das richtige Einstimmen mit den richtigen Liedern und ein sentimentales, jetzt kommen wir mal zur Ruhe und jetzt besinnen wir uns mal. Sondern an Weihnachten geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Die Hirten haben eine Entscheidung getroffen, zu diesem Retter zu gehen. Josef hat sich entschieden für seine Familie, für Maria, für den Retter, für den Sohn Gottes. Deshalb brauchen wir eine Weihnachtsgesinnung als Christen, wo wir sagen, das ist meine Haltung zu Weihnachten und nicht mein Gefühl, ob es jetzt dieses Jahr jetzt gut war, weil der Baum schön war oder weil das Geschenk gepasst hat oder weil der Braten gelungen ist, sondern es geht darum, die richtige Haltung zu haben. Und ich will dich heute fragen, welche Haltung möchtest du dieses Weihnachten einnehmen? Ich will dich ermutigen, Weihnachten als einen Punkt zu sehen, dieses Jahr eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus. Weil ich glaube manchmal, dass Weihnachten so aufgebauscht wird von der Werbeindustrie, von allem um uns drumherum, dass wir manchmal gar nicht merken, dass Weihnachten zum Alltag dazugehört. Weihnachten ist Alltag. Maria und Josef die haben das alles irgendwie in einem, nicht in einem besonders romantischen Rahmen erlebt, sondern Jesus kam mitten in ihren Alltag, mitten in ihre Probleme, mitten in all das, vor allem bei Josef. Weihnachten ist gar nicht so anders als der Rest des Jahres, weil Jesus Christus uns immer wieder herausfordert, ihm zu vertrauen. Von Anfang an, noch als Jesus als Kind im Bauch von Maria war, hat er Josef herausgefordert, ihm zu vertrauen. Und genau das tut er mit uns auch. Er fordert uns heraus, an Weihnachten uns zu vertrauen. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Das ist die gute Botschaft. Die Frage ist aber, ist er an diesem Weihnachten für dich gekommen? Und ich will dich herausfordern, so wie Josef, sei wie Josef, entscheide dich für diesen Jesus. In all deinen Problemen, in all dem, was gerade in deinem Alltag oder in deinem Nicht-Weihnachtsalltag auf dich einströmt. Schon jetzt, schon heute Abend, frag dich, wo musst du aktiv werden? Wisst ihr, Weihnachten ist so das Fest des Ausruhens, aber eigentlich ist Weihnachten der Punkt, wo Menschen aktiv werden müssen, wo wir aktiv werden müssen, das zu tun, was Gott von uns möchte, so wie Josef es getan hat. Er ist aufgewacht und hat Maria geheiratet. Weihnachten fordert uns heraus zu handeln. Und dafür braucht es keine Besinnung, dafür braucht es Vertrauen und Gehorsam. Ich glaube, das ist das, wie Josef ein Stück weit Weihnachten erlebt hat, zumindest aus diesen paar Versen, die wir überliefert haben, über sein Leben. Ich bete noch. Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen und du bist in das Leben von Josef gekommen. Und ich danke dir für Josef, der mir zum Vorbild geworden ist. Mit seiner Haltung zu Weihnachten, mit seiner Entscheidung, die er getroffen hat. Und sein Leben wurde dadurch nicht leichter, sondern viel, 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 viel komplizierter. Aber er hat den Retter gefunden und das ist das Entscheidende. Ich danke dir, dass wir uns da heute drüber freuen dürfen und wünsche mir, dass das unsere Haltung ist und auch, dass uns das Freude schenkt an diesem Weihnachten, dass du es bist, dass du derjenige bist, der uns Freude gibt, unabhängig von den Umständen in unserem Leben, in dieser Welt, in unserer Familie oder in dem, was uns gerade beschäftigt. Amen.